Eine richtige Hitzewelle hat Europa im Griff. Nicht nur hier bei uns in Tirol, auf über 1000 Meter ist es Richtung 30 Grad heiß. Auch im europäischen Ausland, in Deutschland, in Frankreich, in Spanien, in Italien und so weiter. Und so natürlich eben auch in Frankreich. Und wie immer jedes Jahr, und das kommt immer mehr und mehr vor, häufen sich die Meldungen, dass französische AKW wegen zu viel Wärme im Wasser oder zu wenig Wasser überhaupt im System runterfahren oder komplett abgeschaltet werden müssen. Aber dennoch verbreiten einige AKW-Fans oder die Leute, die das erzählen, was Atomis gerne hören wollen, die üblichen Mythen. Jedes Jahr wieder. Einige behaupten ja gerne sehr laut gerade, das sei ein nur ein ganz normaler Sommer und die ganzen Klimahysteriker sollten nochmal den Ball flach halten. Ist natürlich nicht. Wir wissen ganz genau, dass das, was wir hier gerade wieder mal haben, und das ist ja nicht das erste Mal, eine Hitzewelle ist, die ursprünglich so nicht gewesen wäre, wenn der Mensch nicht dauernd fossilen Dreck verbrennen würde und wir dadurch schon seit Jahrzehnten unsere Atmosphäre und auch die Ozeane, wird immer gerne vergessen, immer weiter aufheizen. Und das führt natürlich auch zu maßgeblichen Problemen, Volkswirtschaft, gesundheitlich und so weiter. Die sogenannten Klimatoten zählt ja keiner, aber wir wissen, dass Menschen durch diese großen Hitzeperioden massiv in Mitleidenschaft gezogen werden. Manche sterben auch daran. Und es gibt auch darüber hinaus volkswirtschaftliche Schäden, weil gewisse Baumaßnahmen zum Beispiel nur noch nachts gemacht werden können und Nachtschichtzuschläge kosten natürlich mehr. Und auch natürlich die Gefahr für Leib und Leben am Arbeitsplatz steigt. Ab 25 Grad etwa oder 24 Grad müssen Unternehmen Maßnahmen ergreifen, damit Menschen dort vernünftig arbeiten können. Und wenn irgendwas schief geht, dann ist unter Umständen der Betriebsleiter oder der Vorstand gleich mal dran, wenn nicht irgendwie nachgewiesen werden kann, dass man was unternommen hat. Also durchaus eine sehr kritische Geschichte. Und auch für die Energieversorgung hat das Ganze natürlich Konsequenzen. Denn diese großen Hitzeperioden führen zu entsprechenden Problemen und gerade die Kernenergie ist davon massiv betroffen, weil sie jedes Jahr in dieses Problem läuft. Und zwar nicht in diesem Ausmaß, wie es jetzt gerade in diesem aktuellen FAZ-Beitrag, um den es mir hier in dieser heutigen Folge geht, unterstellt wird, aber das Problem ist massiv. Wir kommen gleich zu dem Inhalt, aber vielleicht nochmal kurz zu der Einordnung, warum wieder mal die FAZ. Ich oute mich mal hier. Ich habe Anfang der 2000er Jahre mal die FAZ abonniert. Ich habe die gerne gelesen, so gerade in der Zeit, Ende meiner Uni-Zeit, als ich noch in der Endphase meiner Doktorarbeit war, bevor ich in die Wirtschaft gegangen bin. Und dann habe ich natürlich versucht, mich auch breiter zu informieren, noch mehr, also um aus diesem Wissenschaftsumfeld rauszukommen und mehr zu erfahren, was in der Wirtschaft los ist. Und ich habe damals durchaus die FAZ sehr geschätzt. Ich habe sie irgendwann abbestellt, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe, sie zu lesen, beziehungsweise ich bin dann immer mehr und mehr unterwegs gewesen und in den ganzen Lounges im Hotel und so lag die FAZ rum, dann habe ich sie dort gelesen. Also durchaus eigentlich ein sehr seriöses Medium und ich habe sie damals sehr geschätzt. In der Zwischenzeit hat sich das verändert. Die FAZ ist zwar bei weitem nicht vergleichbar mit so Desinformationsverbreitern wie Welt oder Bild, also die Welt ist ja die pseudo-intellektuelle Version der Bild aus dem Springer Verlag. Das ist die FAZ bisher nicht, aber sie entwickelt sich scheinbar immer weiter in die Richtung. Wir haben nämlich auch schon in den vergangenen Monaten im Rahmen der Gesternkleberfels immer wieder mal die FAZ-Beiträge hier im Thema gehabt, weil dort gewisse Falschaussagen und Desinformationen verbreitet wurden, wie zum Beispiel auch schon mal gefordert wurde, dass man Kohlekraftwerke mit CCS, also Carbon Capture and Storage, und die Kernenergie in Deutschland doch bitte weiterlaufen lassen müsse, weil man das ja unbedingt bräuchte, was natürlich kompletter Blödsinn ist. Oder auch so Geschichten wie Robert Habeck würde jetzt mal schön aufgrund von einer Flutkatastrophe damals Werbung für grüne Ideologie machen oder grüne Politik machen, was auch Quatsch war. Da hat man einfach nur versucht, einen Grund zu konstruieren, warum die Grünen ja angeblich doch nicht recht gehabt hätten, weil das, was ja die angeblich linksgrünen Ideologen immer wieder behaupten, tritt ja irgendwie alles ein. Komisch, konnte ja keiner wissen. Nee, ist klar. Ironie aus. Oder aber auch eine völlig verzerrte Aussage in Bezug auf die Kosten der Energiewende. Das ist 2024 gewesen. Dort wurde einfach eine Zahl von 1,2 Billionen bis 2035 einfach mal in den Raum geworfen. Die Zahl war nicht falsch, aber sie wurde halt so gar nicht eingeordnet und es blieb zurück die Aussage, Energiewende teuer geht nicht. Dabei wird dort überhaupt nicht diskutiert, was die Alternative kosten würde und Spoiler, die ist viel teurer. Beiträge dazu natürlich im Quellenverzeichnis, die habe ich alle schon mal besprochen, möchte ich an dieser Stelle nicht drauf eingehen. Ganz aktuell gibt es einen Beitrag anlässlich der Tatsache, dass die französischen AKW in gewissen Regionen eingeschränkt oder komplett runtergefahren wurden, weil es zu warm ist. Und das ist ein Fall, der nicht das erste Mal passiert. Und dieser Fall, der passiert seit Jahren und zwar auch immer häufiger. Und es gibt hier einen Meinungsbeitrag des Wirtschaftskorrespondenten aus Paris, der schreibt das hier. Dort sagt er, die französischen AKW liefern und die Deutschen sollten sich doch bitte mal zurückhalten mit der Behauptung, es gäbe einen flächendeckenden Ausfall aufgrund der Erwärmung von Kühlwasser und Frankreich sei, was die Dekarbonisierung angeht, Vorreiter und besser als Deutschland. Alle diese drei Kernaussagen dieses Beitrags sind falsch. Und auch dabei steckt noch eine weitere Unterstellung drin. Denn niemand hat jemals behauptet, dass es einen flächendeckenden Ausfall durch die Erwärmung gegeben hätte. Diese Aussage ist nie gefallen. Es geht ganz konkret aktuell um die Region im Südosten des Landes. Garonne, im Rhône-Bereich, dort gibt es einige AKW und dort sind die Flüsse gerade ziemlich warm. Und das führt dazu, dass die Anlagen eingeschränkt laufen und voraussichtlich, so hat EDF auch schon angekündigt, wird das im Laufe der nächsten Tage oder wenigen Wochen auch den Westen des Landes betreffen. Und das ist nicht gleich flächendeckend, aber nicht irrelevant. Es ist durchaus signifikant, weil das dazu führt, dass gewisse Energieerzeugungskapazitäten, die man teilweise braucht, ne, haben wir schon mal besprochen, komme ich auch in dieser Folge nochmal, die man teilweise braucht, dann nicht zur Verfügung stehen. Und die müssen dann anderweitig abgedeckt werden. Das ist im Sommer eher relativ gut machbar, weil auch in Frankreich gibt es einen gewissen PV-Anteil. Die haben auch relativ viel Wind, muss man sagen. EDF, der Betreiberkonzern der AKW, baut ja auch sehr viel Windenergie aus. Die sind ja auch auf den entsprechenden Messen vertreten, so wie jetzt auch gerade in München wieder, dort wird man auch EDF antreffen, weil die nicht nur Kernenergie betreiben, die betreiben natürlich auch regenerative Erzeugung. Aber es gibt ja zum Glück auch ein europäisches Verbundnetz. Und dieses europäische Verbundnetz führt dazu, dass in Frankreich natürlich auch nicht die Lichter ausgehen oder die Klimaanlagen ausfallen, weil ein paar AKW gedrosselt werden oder vom Netz gehen. Also das europäische Verbundnetz, von dem wir alle profitieren, jedes Land in Europa profitiert davon und das ist auch gut so, das deckt das im Zweifelsfall ab. Aber die Problematik von gewissen Einschränkungen aufgrund von erhöhtem Kühlwasser, das haben diese Anlagen nun mal und auch in den letzten Jahren immer häufiger und immer wieder. Das war vor 10 Jahren noch gar kein relevantes Thema. Und was jetzt in diesem FAZ-Artikel behauptet wird, die AKW würden liefern, ja, aber eben nur sehr schlecht. Und das ist eben kein Problem von nur jetzt. Das Problem haben die schon seit einigen Jahren, mal mehr, mal weniger. Und wenn sie liefern, und zum Teil gibt es ja auch einen Exportüberschuss, darauf weisen Atomis immer gerne hin, dass Frankreich ein Nettoexporteur sei, was ja durchaus die letzten 2 Jahre auch wieder stimmt. Das war davor nicht so. Dann ist das aber meistens im Sommer der Fall und da ist es ein Problem. Dazu kommen wir in dieser Folge auch nochmal, haben wir in einer anderen Folge bereits mal erläutert. Aber kurz zur Frage, warum ist Kühlwasser ein Problem? Ein ganz kurzer technischer Exkurs. Kernkraftwerke sind nichts anderes als richtig große Wasserkocher, eigentlich ein Tauchsieder. Der geschätzte Kollege Harald Lesch hat mal diesen sehr schönen Ausspruch geprägt, wir nutzen die stärkste Kraft des Universums und kochen damit Wasser. Die Kraft des Universums, die damit gemeint ist, die stärkste Kraft ist eben eine der 4 Grundkräfte der Physik und in dem Fall ist es die starke Kernkraft und das ist die, die den Atomkern zusammenhält. Und wenn man den spaltet, nichts anderes passiert in einem Kernkraftwerk, das ist eine Kernspaltung, nicht das gleiche wie Kernfusion, dort werden aus leichten Kernen schwere Kerne, bei der Kernspaltung ist es umgekehrt, dort werden aus schweren Kernen leichtere Kerne, dadurch, dass man sie mit Neutronen beschießt und dieses setzt Energie frei. Warum das so ist, habe ich mal in einer anderen Folge, als es um die Kernfusion ging, näher erklärt. Das hat was mit der Bindungsenergie zu tun und so weiter. Das bitte selber nochmal nachhören oder nachlesen. Aber Tatsache ist, dass durch die Spaltung eines Uran-235-Atoms leichtere Isotope entstehen, plus eben weitere Neutronen und die spalten dann weitere Uran-235-Isotope und so weiter. Und dadurch wird thermische Energie freigesetzt. Und diese thermische Energie, die fungiert wie ein Tauchsieder, kocht also Wasser. Wasser fängt an, heiß zu werden, in die Dampfphase zu gehen. Das treibt eine Dampfturbine an und diese Dampfturbine am Ende einen Generator, der dann entsprechende Leistung, heutzutage typischerweise im hohen dreistelligen Megawattbereich oder eben im 1,x Gigawattbereich, das schafft so ein Nuklearreaktor ohne weiteres und die erzeugen dann am Ende Strom. Eine sehr ineffiziente Art, Energie zu erzeugen, mit extrem großen Problemen, sehr unsicher, sehr, sehr teuer und das, was viele gerne negieren, immer noch ziemlich klimaschädlich. Auch dazu kommen wir nochmal. Und natürlich heißt es, diese thermische Energie, die muss sich irgendwie wegkühlen. Wenn ich so einen Kernreaktor nicht konstant kühle, dann wird er irgendwann instabil. Und wenn der instabil wird, kann es zu einer unkontrollierten Kettenreaktion kommen. Das ist das, was man bei einer Atombombe ganz bewusst haben will. Nun, natürlich ist die viel kleiner als so ein AKW-Reaktor. Und so ein AKW-Reaktor, der instabil wird, das will man nicht. Das ist dann etwas, das dann dazu mündet, was dann in Tschernobyl passiert ist, was in Fukushima passiert ist, was in Ansätzen auch in Three Mile Island passiert ist und in immer wieder weltweiten Fällen nahezu passiert ist. Also das ist ein Problem und das sollte auf keinen Fall eintreten. Wenn also jetzt es zu warm wird, das Kühlwasser eben ausbleibt, dann muss man eine andere Lösung finden. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten dazu, wenn man also so eine Anlage runterfährt. Auch dann muss die noch gekühlt werden, weil so ein Brennstab, so ein Uran-235-Isotop und so eine Kettenreaktion, die kann ich nicht mal eben anhalten. Die kann man langsam runterfahren. Da gibt es noch so eine Nachreaktion und irgendwann mal beruhigt sich das System. Aber so ein Brennstab bleibt auch in einem stillgelegten AKW weiter aktiv, weil so ein radioaktiver Zerfallsprozess, den kann man nicht mal eben anhalten. Also muss so eine Anlage immer und immer weiter gekühlt werden, nur eben unterschiedlich stark. Und was jetzt natürlich passiert ist, wenn das Kühlwasser, was aus Flüssen oder aus dem Meer kommt, also man muss auf jeden Fall externes Kühlwasser zuführen, wenn das zu warm wird, kann das logischerweise nicht genug thermische Energie aufnehmen. Das ist ja klar, der Temperaturgradient zwischen dem Kühlwasser und der Wärmequelle, der wird kleiner und dadurch ist entsprechend die Aufnahmefähigkeit des Wassers reduziert. Das bedeutet, ich muss also die thermische Quelle reduzieren und das passiert dadurch, dass man entsprechend so einen Reaktor runterfährt, bis er eben, wenn es notwendig ist, auch komplett runtergefahren wird auf Null und dann muss man eben hoffen, dass man das rechtzeitig getan hat. Das passiert auch, das kriegt man ganz gut in den Griff und wenn so eine Anlage auch einen Kühlturm hat, neuere Anlagen, auch die letzten Jahrzehnte schon haben Kühltürme, dann ist das Ganze durchaus gut steuerbar. Aber diese Anlagen stehen nicht mehr so zur Verfügung. Und das passiert in Frankreich jedes Jahr in den Sommermonaten. Und wir wissen auch, in den Sommermonaten steigt ja auch der Energiebedarf in den letzten Jahren tendenziell mehr an. Natürlich ist der nicht so hoch wie im Winter, gerade in Frankreich, weil die sehr oft noch alte konventionelle Stromheizungen haben. Aber natürlich durch die Klimatisierung und so weiter, dadurch haben wir das Problem, dass der Energiebedarf im Sommer heute höher ist als noch vielleicht vor 10, 15 Jahren. Ja, und nicht nur das Thema Kühlung im Sommer ist ein Problem. Die Kernenergie insgesamt ist auch extrem unzuverlässig und sie führt dazu, dass die Kosten der Energieversorgung massiv durch die Decke gehen. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn mir Leute sagen, ja, in Frankreich ist ja der Strom viel günstiger. Woran liegt das wohl? Klar, die haben ja Kernenergie. Leider haben von solche Leute nicht verstanden, wie der Strompreis zustande kommt und sie haben auch nicht verstanden, dass der Großteil der Kosten der Kernenergie in Frankreich im Staatshaushalt liegt und nicht auf der Stromrechnung. Der Betreiberkonzern EDF steckt mit 70 bis 80 Milliarden Euro in der Schuldenkrise. Und wäre EDF ein privatwirtschaftliches Unternehmen, sie wären längst pleite. Natürlich, ein EDF kann nicht pleite gehen, weil der Staat eben dieses Unternehmen besitzt. Aber das Ganze hat eben entsprechende finanzielle Probleme und die merkt man. Und dass die Kernenergie die teuerste Form der Energieerzeugung ist, das haben diverse Berechnungen und Studien unter anderem vom Fraunhofer mehrfach belegt. Aber dann gibt es dann so gewisse Leute, wie zum Beispiel Daniel Stelter, der immer wieder fürs Handelsblatt schreibt, der dann mit abstrusen Gegenrechnungen kommt, wo er dann Auslastung von weit über 90% des Jahres annimmt, die es gar nicht gibt. Erst recht nicht in heutiger Zeit, die nimmt die sogar eher rückläufig aufgrund des Ausbaus der Erneuerbaren. Oder auch Betriebszeiten von AKW-Reaktoren von jenseits von 80 oder 90 Jahren. Auch die gibt es nicht. Wir haben bisher maximal so 50 bis 60 Jahre gesehen und auch dann wurde es immer kritischer. Vielleicht kann man noch vielleicht Richtung 60 Jahre rauskitzeln, aber darüber hinaus werden die Kosten einfach viel, viel höher, noch höher als ohnehin schon und das Ganze kann am Ende kein Mensch bezahlen. Frankreich sitzt eben genau in dieser nuklearen Kostenfalle. Und dass das so ist, das merkt man unter anderem daran, dass der französische Rechnungshof schon seit Jahren vor der Nuklearstrategie in der Energieerzeugung in Frankreich warnt. Und das tun die nicht, weil im französischen Rechnungshof irgendwelche Greenpeace-Leute oder Robert Habeck sitzen, ganz sicher nicht. Das sind Leute, die wirtschaftliche Kenngrößen auswerten und einfach sehen, Die Kernenergie ist und war immer unwirtschaftlich. Es gab noch nicht ein einziges Mal irgendeine Anlage, irgendein System, das irgendwie privatwirtschaftlich sich gerechnet hat und dadurch finanziert wurde. Ich kann mich auch erinnern, vor ein paar Monaten, als in Schweden es hieß, ja, wir wollen wieder neue Anlagen bauen, das ist ja jetzt auch mehr oder weniger kassiert worden, aber dann haben irgendwelche Atomis das gefeiert, weil der schwedische Staat gesagt hat, wir übernehmen die Bürgschaft, wir machen da mit. Und dann haben die das als Beleg gesehen, wie geil das ist, dass man das machen muss, weil selbst der Staat macht da mit. Umgekehrt stimmt's aber. Weil der Staat mitmachen muss, ist es ein Problem. Weil nur wenn staatliche Akteure Garantien geben und am Ende auch den Großteil der Kosten tragen, nur deswegen geht überhaupt irgendwas in der Richtung. Also Kernkraftwerke waren und sind immer nur eine politische Entscheidung und niemals eine wirtschaftliche. Es gibt keine andere Energieform überhaupt, die mehr subventioniert wurde als die Kernenergie. Und deswegen ist es umso lustiger, wenn dann Leute, die in der Pro-AKW-Bubble sitzen, dann Subventionen von Erneuerbaren beklagen, weil die sind ein Bruchteil davon. Und im Gegensatz zur Kernenergie rechnen sich erneuerbare Energien auch ganz ohne irgendwelche Förderungen. Und viele haben heute auch schon längst keine Förderungen mehr. Und es gibt ein weiteres Thema hier bei der ganzen Sache. Die Kernenergie ist absolut inkompatibel mit Erneuerbaren. Erneuerbare werden auch in Frankreich, unter anderem auch durch EDF, immer weiter zugebaut, weil sie sehr günstig sind. Und mittlerweile muss man auch sagen, versorgungssicherer. Aber das passt nicht zur Kernenergie. Denn natürlich, Erneuerbare sind gewissen Schwankungen unterstellt, also gewissen saisonalen oder auch täglichen Schwankungen. Und die Energiemenge, die man gerade braucht, wird nicht genau dann exakt produziert. Zur Erinnerung, habe ich schon ein paar Mal gesagt, in so einem Stromnetz muss ja immer ungefähr das ins Netz geschoben werden, was gerade Bedarf ist. Man kann also jetzt nicht sagen, man schiebt einfach mal mehr rein, als gerade benötigt ist. Das funktioniert nicht. Das ist nicht so ein Topf, wo man einfach auf Vorrat was reinstecken kann. Das bedeutet, wenn mal zu wenig Wind und Sonne im System ist, aber man braucht etwas, müssen flexible Kapazitäten einspringen. Batteriespeicher, die können das mit am besten und die sind außerdem auch noch ziemlich klimafreundlich anwendbar. Wasserkraftwerke können das auch, Pumpspeicherwerke, Gaskraftwerke sind so die allerletzte Option und auch nur dann, wenn sie kein fossiles Energiemedium nutzen. Ganz im Gegensatz zu Frau Reiche, die möchte ja gerne weiterhin die fossile Abhängigkeit. Dazu haben wir auch schon diverse Folgen gemacht, auch den Link dazu im Quellenverzeichnis. Und jetzt brauchen wir also ein System, das eben stundenweise, zum Teil sogar auch nur über ein paar Minuten oder sowas, einen gewissen Energiebedarf spontan, kurzfristig, hochflexibel ins Netz schieben kann oder auch vielleicht aufnehmen kann. Das können Batteriespeicher sehr gut. Die Kernenergie kann nichts dergleichen. Aber allein das Einspringen im Fall von Versorgungslücken würde bei der Kernenergie viel zu lange dauern. So ein Reaktor hochzufahren oder auch wieder runterzufahren kann 20 bis 30 Stunden dauern. Die sind in einem sehr schmalen Rahmen regelbar, aber eben einem sehr schmalen Rahmen. Und runterfahren, komplett runterfahren oder komplett hochfahren dauert halt sehr, sehr lange. Und damit sind sie überhaupt keine Option für irgendwelche Anwendungen mit Erneuerbaren. Und das ist übrigens auch bei den sogenannten neuen Generationen von Reaktoren wie SMRs oder Dual Fluid oder Salzwasserreaktoren übrigens ganz genauso. Die sind dort genauso viel zu träge. Und das Ganze führt dann am Ende zu einem weiteren Problem, das Frankreich auch gerade in den letzten Jahren immer weiter merkt. Also nicht nur Kühlwasser, sondern auch auf der anderen Seite haben wir das Problem mit der Modulation. Modulation ist also genau dieses Rauf- und Runterfahren der Anlagen. Und das ist etwas, was natürlich gemacht wird, weil es gemacht werden muss, weil natürlich immer mehr Erneuerbare in Frankreich auch im Netz sind. Aber das führt dazu, dass dieses Rauf- und Runterfahren zu immer größeren Verschleißerscheinungen in den Anlagen führt. Das führt zu höheren Kosten, weil der Wartungsaufwand steigt und natürlich auch zu höheren Risiken. Und das Ganze ist am Ende eine ziemlicher Teufelskreis. Und es gibt eine ganz spannende Seite, Link dazu natürlich im Quellenverzeichnis. Dort kann man ganz aktuell gerade so die geplanten und laufenden Instandhaltungsmaßnahmen sehen. Und ich habe hier mal in dem Bild, da kann man das sehen, das ist nur ein Auszug der aktuell laufenden Wartungsmaßnahmen, die EDF für die französischen Anlagen ausweist. Und dort gibt es dann auch entsprechend immer wieder mal solche Sachen, die eben klar geplant sind. Andere, und dieses Geplante kommt aus der Tatsache heraus, dass es vielleicht einen Schaden gegeben haben kann, der jetzt nachhaltig repariert werden muss. Dann gibt es natürlich so die zyklischen wiederkehrenden Wartungen und dann gibt es natürlich auch welche, das sind so Feuerlöschaktionen. Da muss man sehr schnell was tun. Das alles ist dort gelistet und man sieht also in dieser Liste recht gut, das sind schon einige Wartungen und das ist nur das, was gerade heute den heutigen Tag betrifft. Und da sieht man auch zum Teil Anlagen, die, wenn sie eben eingeschränkt sind und die also nicht die volle Leistung liefern, es sind also einige, die dort stillstehen. Also von wegen, die Kernenergie in Frankreich liefert, eher so nicht so wahnsinnig gut. Sieht man unter anderem auch auf dieser Seite, öffentlich zugänglich, wie gesagt, der Link entsprechend dafür im Quellenverzeichnis. Und jetzt haben wir erstmal gesehen, dass die französischen Kernkraftwerke wirklich unzuverlässig arbeiten. Und das ist ein ganz typisches Phänomen. Das Problem haben auch andere Länder. Auch in Finnland, was ja das zweite Land in Europa ist, das sehr stark auf die Kernenergie setzt. Auch die müssen zum Teil wirklich neu in Betrieb genommene Reaktoren wieder vom Netz nehmen, weil sie sich einfach überhaupt gar nicht rechnen, weil die Erneuerbaren einfach den Energiemarkt so sehr beeinflussen, dass auch nagelneue Anlagen nicht richtig funktionieren. Und Frankreich hat mit Flamanville 3 bisher auch mehr Probleme als Nutzen. Die Anlage läuft ja immer noch auf reduzierter Leistung und hat Stand Anfang dieses Jahres mehr Energie verbraucht, als sie überhaupt erzeugt hat. Also das Ganze ist, obwohl es nagelneue Anlagen sind, alles auch sehr unzuverlässig und eben zum Teil auch dadurch bedingt, dass die erneuerbaren Energien den Markt so sehr umgekrempelt haben, dass sich solche AKW, die noch nie wirtschaftlich waren, dass die am Ende noch unwirtschaftlicher sind. Und damit läuft Frankreich einmal mehr in die Kostenfalle, denn sie müssen natürlich versuchen, diese Anlagen möglichst lange laufen zu lassen. Ein AKW unter Normalbedingungen, auch wenn es das ganze Jahr mit 7.000 bis 8.000 Vollaststunden laufen würde, wäre auch schon ein finanzielles Fiasko, wäre ein Milliardengrab. Aber es kommt natürlich noch dicker. Durch diese ständige Modulation gibt es immer wieder Ausfallzeiten, haben wir schon gesprochen, aber es gibt noch einen weiteren Aspekt. Natürlich versucht der Betreiber EDF, die Anlagen auch bei einem sehr hohen Stromangebot möglichst nicht runterzufahren, damit das finanzielle Desaster wenigstens abgemildert wird. Also wie gesagt, schon unter Normalbedingungen ist es ein Milliardengrab. Wenn man die Dinger runterfahren muss, dann ist das Milliardengrab natürlich noch größer. Das bedeutet, Frankreich exportiert, und das sehen wir in dieser Grafik sehr gut, und auch da die Quelle, das kommt von dem französischen Übertragungsnetzbetreiber, die exportieren sehr massiv ins europäische Ausland. Auch das wird gerne von Atomis gefeiert als ein Beleg dafür, wie geil die Kernenergie ist. Ist sie aber nicht. Denn das müssen sie genau dann tun, wenn es natürlich ein eher Überangebot an elektrischer Energie gibt. Das bedeutet, die ohnehin sauteure Kernenergie wird zu Ramschpreisen am europäischen Verbundnetz in den europäischen Nachbarländer hinein exportiert. Und auch Deutschland nimmt zu einem gewissen Teil Kernenergie aus Frankreich auf. Der Großteil der deutschen Stromimporte ist erneuerbare, aus den skandinavischen Ländern, aus Benelux und natürlich teilweise auch aus Frankreich. Aber auch der französische Atomstrom, der sogenannte, ist teilweise Bestandteil des deutschen Strommixes in nur sehr geringem Ausmaß. Aber nicht etwa, weil es nötig wäre, sondern weil Frankreich gezwungen ist, den extrem teuer erzeugten Atomstrom günstig zu verramschen. Und das reißt einmal mehr finanzielle Löcher in den Haushalt. Das Ganze ist in mehrfacher Hinsicht ein Problem. Und es ist immer wieder erstaunlich, dass die Atomi-Fanbubble das, was wirklich schlecht ist, immer wieder als scheinbaren Beleg aufführt, wie dass diese Technologie, die sie aus rein dogmatisch-religiösen Gründen anhimmeln, dann doch eine geile Sache ist. Und dabei merkt man, dass die Leute das Thema nicht mal ansatzweise verstehen. Ich habe in einem besagten Sechsteiler, ich auch den Link dazu natürlich im Quellenverzeichnis, mal wirklich die gängigen Mythen mal zusammengefasst. Da kann man sich das alles nochmal im Detail anschauen. Da habe ich diese ganzen Themen im Detail nochmal beleuchtet. Kommen wir zu einem letzten wichtigen Punkt, den der Autor hier in der FAZ genannt hat. Wir erinnern uns, da sehen wir es nochmal, Frankreich sei bei der Dekarbonisierung weiter als Deutschland. Das stimmt eben überhaupt nicht. Und das kann man mit ganz einfachen Zahlen, Daten, Fakten nachweisen. Oder man glaubt tatsächlich, dass die Kernenergie eine so saubere Energieform sei. Es gibt ja immer noch Leute, die sprechen gerne von der CO2-freien, oder manche, die nicht ganz so abstrus unterwegs sind, sprechen von einer CO2-armen Energieform. Gut, CO2-arm ist immer die Frage im Vergleich zu was, ja, und CO2-frei ist komplett falsch. Die CO2-freie Energieerzeugung, die existiert gar nicht, schon gar nicht Kernenergie. Aber CO2-arm, ja, im Vergleich zu Kohlekraftwerken stimmt das, aber im Vergleich zu Erneuerbaren stimmt es nicht. Es gibt viele Zahlen, Daten, Fakten und ich habe dazu auch einiges gemacht, eben in diesem besagten Sechsteiler. Da habe ich einen dieser Sechsteile nur dem gewidmet. Und da gibt es einen gewissen Zahlenwert, den die Atomis aus dem IPCC AR5 immer gerne zitieren. Das sind die berühmt-berüchtigten 12 Gramm pro Kilowattstunde. Das ist ein Sachstandsbericht aus dem Jahr 2014 mit dem Stand Anfang 2010er Jahre, also in der Zeit, also anderthalb Jahrzehnte her. Und diese 12 Gramm waren ein Medianwert der damaligen Sachlage. Median ist nicht der Mittelwert. Das muss man auch immer wieder erklären. Das ist einfach nur der Wert, der rauskommt, wenn man die Werte, die man so kennt, aufreiht von unten nach oben und dann nach der Mitte der Werte abzählt und da schaut, welcher Wert kommt da raus. Das sind eben diese 12 Gramm. Der Mittelwert waren damals auch schon so 50 bis 60 Gramm. Aktuell rangiert er so bei 60 bis 70 Gramm pro Kilowattstunde. Aber die Angaben zu der Treibhausgasbilanz von Kernenergie, die schwanken sehr massiv. Das bedeutet, wenn man also, man muss rechnen, wie man die herleitet und dabei spielt es entscheidend eine Rolle, wie man den Rückbau und die Entsorgung von solchen Anlagen mit berücksichtigt. Die kennen wir in größten Teilen noch gar nicht. Die kann man nur annehmen und modellieren. Und wie gut das Uran ist, das man als Rohstoff benutzt. So ein AKW braucht circa alle 5 Jahre neue Brennstäbe. Und dann ist es die Frage, wo das Uran herkommt. Und da gibt es eine entsprechende Reinheitsgüte. Und die guten Uranvorkommen, die sind mittlerweile so ein mehr oder weniger ausgeschöpft. Es gibt noch recht gute in Kasachstan, da hat Russland immer noch die Finger drauf. Aber es gibt auch noch ein paar andere Uranvorkommen, aber die werden zunehmend eher unreiner. Das bedeutet, der Aufwand der Urangewinnung und der Aufarbeitung wird aufwendiger und damit verändert sich die CO2-Bilanz. Und aktuell gibt es eben Werte, die weit über diese 50 bis 60 Gramm im Durchschnitt liegen. Die belaufen sich zum Teil auf 160, 200 oder sogar über 200 Gramm pro Kilowattstunde, die man dort bilanzieren muss. Genau wissen tun wir es nicht, aber irgendwelche kleinen zweistelligen Werte, die Atomis gerne rauskramen, die stimmen mit Sicherheit nicht. Wir sind mittlerweile einiges weiter. Ich verlinke dazu auch eine entsprechende Peer-Review-Publikation auch im Quellenverzeichnis, die ich damals auch schon in diesem Mehrteiler verwendet habe. Da kann man, die verweisen wirklich auf verschiedene andere Quellen, da kann man sich das Ganze nochmal anschauen und die erklären das auch ganz gut. Und wenn man dann zugrunde legt, wie die Treibhausgasbilanz in Deutschland ist bei der Energieerzeugung oder in Frankreich, dann ist es in der Tat so, wenn man die Grundlagen entsprechend, und ich zeige hier nochmal diese beiden Bilder, da sieht man jetzt, wie die Jahresenergieproduktion in Frankreich und in Deutschland war. Und man sieht natürlich diesen großen roten Balken bei Frankreich, das ist die Kernenergie. Deutschland hat dafür das Manko, dass es die immer noch relativ viel Kohle hat. Und dort kommt natürlich erstmal in absoluten Zahlen raus, dass auf der Grundlage gerechnet, wenn man jetzt sagt 160 Gramm pro Kilowattstunde bis 200 Gramm pro Kilowattstunde, dann ist pro Kopf betrachtet, also auf die Einwohnerzahl, Frankreich ein wenig besser als Deutschland. Das ist erstmal in Zahlen richtig. Aber solche Aussagen, die sagen erstmal nicht so wirklich viel aus über die tatsächlich genutzte Menge, denn die Energie, die in Frankreich erzeugt wird, wird eben in gewissen Teilen woanders genutzt. Umgekehrt auch in Deutschland, was dort erzeugt wird, wird unter Umständen woanders genutzt. Und es kommt immer wieder, gerade in den Wintermonaten vor, dass deutsche AKW, nein, dass deutsche Kohlekraftwerke für französische AKW einspringen müssen. Das ist gerade so 2022 und 2023 sehr stark passiert. Danach weniger, weil die hatten damals so eine Phase, wo von den knapp 60 Anlagen etwas mehr als die Hälfte nicht in Betrieb war. Aber der Energiebedarf war da. Also deutsche Kohlekraftwerke mussten in der Vergangenheit schon zum Teil für französische AKW einspringen. Und da ging es wirklich nicht anders. Deutsche Kohlekraftwerke mussten die französische Energieversorgung sicherstellen. Umgekehrt hingegen kam es nicht vor. Deutschland war nie auf AKW-Strom aus Frankreich angewiesen. Und deswegen ist diese reine Anzahl, die man da sieht, die reine Energiemenge, sagt nichts über die Gesamttreibhausgasbilanz des jeweiligen Landes aus. Was wir allerdings wissen, ist, wie hoch der Anteil erneuerbarer Energien ist. Und da ist diese Grafik interessant. Deutschland steht bei gut 60% erneuerbarer Energie im letzten Jahr. Das ist auf das gesamte Jahr gerechnet. Frankreich dagegen bei etwas mehr als 25%. Also hier ist es sehr, sehr klar zu erkennen. Und das berücksichtigt erneuerbare Energien genauso, wie man sie berücksichtigen muss, nämlich wirklich im Sinne von regenerativ. Und das ist die Kernenergie nicht. Also hier bitte immer aufpassen, wenn irgendwelche Leute sagen, Frankreich sei da weiter. Nein, das ist sie nicht. in der Treibhausgasbilanzierung nur punktuell, wenn man davon ausgeht, dass die erzeugte Energie nur im Land verbraucht wird, was eben nicht stimmt. Also können wir dieses Kriterium schleifen. In der Gesamtbilanz ist Frankreich nicht so weit wie zum Beispiel Deutschland, was nicht heißen soll, dass Deutschland fertig ist. Da ist ja noch viel zu tun. Aber im Endeffekt hat man, wenn man die Treibhausgasbilanzierung außen vor lässt, bei Kernenergie das Problem mit dem nuklearen Abfall, der für 1 Million Jahre irgendwo weggebuddelt werden muss und wo kein Mensch weiß, wie das sicher und verlässlich funktionieren soll. Und von den Kosten wieder mal, von denen haben wir noch gar nicht gesprochen, die kommen da noch dazu und die zahlen nicht die Betreiber, sondern immer am Ende die Gesellschaft und der Staat. Also sehen wir hier sehr deutlich auch dieses Märchen, was jetzt da der Autor von der FAZ beschrieben hat, dass Deutschland da nicht so gut sei wie Frankreich, weil Frankreich hätte ja angeblich so viel sauberen Strom, ist einfach eine glatte Lüge oder er weiß es einfach nicht. Aber so ein Quatsch, den darf man halt auf gar keinen Fall behaupten. Also sehen wir hier sehr deutlich, auch die Treibhausgasbilanz ist dort eher fraglich, eben zum Teil eben auch noch nicht so wirklich klar. Und wir wissen ja auch, dass Treibhausgasbilanzierung alleine für sich genommen noch nicht so wahnsinnig viel aussagt. Und auch dieses Bild möchte ich hier dazu nochmal zeigen. Das kommt vom IPCC-Bericht aus dem AR6. Das ist der letzte veröffentlichte Sachstandsbericht von einigen wenigen Jahren. Und dort sehen wir diesen roten Balken, der recht kurz ist, da wo Nuclear steht, da in diesem oberen Bereich. Und dort kann man sehr gut erkennen, dass der Beitrag der Kernenergie zur Treibhausgasreduktion weltweit sehr gering ist, bei gleichzeitig sehr hohen Kosten. Das ist gegeben durch diese rote Einfärbung. Also auch der letzte Sachstandsbericht, der weist keine Grammwerte pro Kilowattstunde mehr aus. Das haben sie in diesem Bericht nicht mehr gemacht, aber sie skalieren sehr deutlich, was das ausmacht in Bezug auf die Treibhausgasreduktionspotenziale. Und da sieht man eben sehr gut, dass Wind und Solar und ein paar andere einen sehr deutlichen Anteil haben bei relativ kleinen Kosten. Man sieht ja, der Wind- und Solaranteil, der ist eher so bläulich-gelblich in der Farbgebung dominierend, während der AKW-Anteil eben stark rötlich ist und sehr und der Balken natürlich ziemlich kurz. Das zeigt also, wir brauchen am Ende diese ganze Geschichte überhaupt nicht. Es ist ein sehr marginaler Beitrag und letzten Endes erzeugt die Kernenergie mehr Versorgungsunsicherheit, viel mehr Kosten, immer noch relativ hohe Treibhausgasemissionen und es führt dazu, dass wir am Ende in der fossilen Abhängigkeit bleiben. Denn die fossile Abhängigkeit ist die Konsequenz, wenn wir uns auf die Kernenergie einlassen. Und das kann man relativ einfach begründen, denn Kernenergieprojekte werden immer teurer. Das ist eine Energieform, die über die Jahrzehnte mit der Innovation immer teurer geworden ist. Und das wird sich durch diese sogenannten SMRs, diese ominösen Dinger, nicht ändern. Die gibt es, wie gesagt, nicht. Und es wäre ein Novum, dass eine Energieerzeugungsform, die man kleiner macht, am Ende günstiger wird. Das ist bisher nicht passiert. Und man muss auch wissen, SMRs, eben kleine Reaktoren, die brauchen eine größere Urananreicherungsdichte, weil sonst die Effizienz nicht mehr funktioniert. Also der Aufwand und die ganzen Sicherheitsaspekte und das Sichern von dezentralen Anlagen, da nehmen die Kosten auch noch zu. Also das Ganze funktioniert auch in der Hinsicht nicht. Und wenn wir am Ende viele, viele Milliarden in eine Energieform investieren, die wir viel zu spät haben, die unzuverlässig funktioniert, bei der wir von Diktaturen, Stichwort Russland, abhängig sind und die viel zu spät fertig wird und dann auch noch nicht richtig funktioniert, aber wir brauchen ja Energie, was nutzen wir dann? Klar, was wir haben. Und das wären dann fossile Energieträger, weil wir haben ja Zeit und Geld für was Falsches investiert und das haben wir nicht mehr für die Energiewende. Man muss also auch hier, und ich verlinke auch hier nochmal einen Beitrag von einem sehr schönen, eine Gruppe aus Australien, The Juice Media, die haben das mal für im Hinblick auf die australische Politik gemacht, Honest Government Ads. Ich habe es auch schon mal in früheren Beiträgen erwähnt und die beschreiben da sehr gut, weil es auch in Australien eine Gruppe von eher so im gestern verhafteten Parteien gibt, die möchten gerne Kernenergie haben. Die zeigen allerdings sehr gut, warum das auch in Australien keine Zukunft hat und dass es im Endeffekt nur darum geht, die Energiewende auszubremsen, um dann am Ende weiter fossile Energieträger nutzen zu müssen. Was sagt uns dieser eigenartige FAZ-Artikel wieder mal? Zeigt uns wieder, dass es auch in eigentlich, ich sag mal, ursprünglichen Qualitätsmedien zunehmend Leute gibt, die von Dingen schreiben, wovon sie nichts verstehen. Und natürlich hauen sich natürlich die ganzen Atomi-Fanboys und Fangirls dann auf die Schenkel und sagen, hier habe ich doch gewusst. Ne? Ich habe schon vorhin beim asozialen Medium LinkedIn gesehen, da gibt es so einen Lobbyverein hier, Kern D nennen die sich, die irgendwelche Leute, die schwurbeln von dem Wiedereinstieg der Kernenergie in Deutschland rum. Oder klar, Nuklearia ist auch so ein Schwurbelverein. Die feiern dann solche Beiträge, offenbaren damit natürlich ihre eigene Unwissenheit und Inkompetenz. Und eine ganze Menge andere Leute lesen das und sagen sich, muss ja was dran sein, steht ja in der FAZ, ist ja ein seriöses Medium. Ja, die FAZ, und jetzt mache ich eine Brücke zum Beginn meines Beitrags. Ich habe die FAZ lange als sehr seriös empfunden und ich glaube, sie sind noch lange nicht auf dem Niveau wie die Springer-Brigaden von Welt oder Bild. Ich würde sie jetzt nicht gleichsetzen, das wäre, glaube ich, nicht fair. Aber die FAZ hat mittlerweile, und weil es ja nicht das erste Mal ist, dass die solche Patzer machen, einfach sehr stark an Reputation verloren. Sie neigen dazu, auch immer wieder die Klaviatur der Gesternkleber zu spielen. Und das macht die ganze Sache extrem schwierig. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich genau anschaut, wer da was behauptet und wie plausibel das ist. Und ich hoffe, dass dieser Beitrag wieder mal, muss man sagen, ich habe ja nicht das erste Mal hier was zu diesem wirklich lästigen, wirklich stinklangweiligen Thema Kernenergie gemacht, dass man vielleicht dazu einen Beitrag hat, dass das Ganze mehr in die Aufklärung führt. Und das war sie wieder, die neueste Ausgabe der Gesternkleber-Fails. Falls es euch gefallen hat und ihr weiterhin natürlich nichts verpassen wollt und es noch nicht geschehen sein sollte, Abo gerne dalassen, Like geben und gerne verteilen und dazu einen Beitrag geben, dass Desinformationen unterdrückt werden und diese ganze Lügen, Unsinn und diese Desinformation weniger eine Chance haben. Und falls ihr Unternehmerin oder Unternehmer seid oder in irgendeiner Führungsverantwortung in einer Organisation und ihr interessiert seid für Weiterentwicklung in eurem Bereich oder für eine weitere Prozessentwicklung, eine strategische Ausrichtung in Sachen zukunftsfähiger Wirtschaft, in einer zukunftsfähigen Welt mit natürlich grundlegend nachhaltigen Kriterien, lasst es uns gerne wissen. In dem Sinne, haltet die Ohren steif und nicht ärgern, nur wundern.